Hi und herzlich willkommen wieder bei einer Folge vom Functional Basics Podcast und ich danke dir jetzt schon einmal, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute hörst du das Interview mit der lieben Anne Wunderlich. Anne ist Physiotherapeutin, Medizinstudentin, also eine zukünftige Ärztin und befindet sich in der Ausbildung zum Personal- und Business-Coach. Als angehende Ärztin und Coach begegnet sie dir ganzheitlich und in deiner kompletten, vollständigen Individualität. In dem Interview sprechen wir über die Kombination des medizinischen Fachwissens und die Tätigkeit als Coach und wie gegebenenfalls die Ärztin oder der Arzt der Zukunft ausschauen kann. Alle Erwähnungen und entsprechende Verlinkungen findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Einen wunderschönen Tag beim Podcast. Ich sitze hier in Leipzig in Verbindung mit Berlin, mit der lieben Anne Wunderlich. Grüße dich.
Hallo.
Und du bist mir bei Instagram aufgefallen, weil du sehr viel in dem Bereich Gesundheitswesen, Selbstfürsorge unterwegs bist. Und da haben wir uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Und du bist ja angehende Ärztin.
Genau.
Um einen Einstieg zu bekommen, du bist jetzt in Berlin. Was gab es heute zum Frühstück?
Tatsächlich nur eine Banane.
Nur eine Banane. Ja. Warte mal, lass mich kurz auf die Uhr gucken. Wir haben 10.14 Uhr. Vollkommen in Ordnung. Wann bist du aufgestanden?
Um 8.10 Uhr.
8.10 Uhr? Okay, 2 Stunden Zeit für eine Banane. Und ich habe gerade gesagt, du bist angehende Ärztin. Warum bist du jetzt nicht im Krankenhaus?
Ich bin tatsächlich ja auch noch Studentin und man hat ja als Studentin so ein paar Freiheiten, sodass man nicht jeden Tag in der Uni ist. Und ich habe mein Konzept des Studentenseins etwas optimiert und gehe auch sehr selten zu den Vorlesungen, weil ich gemerkt habe, dass ich, wie man jetzt auch schon an meiner Aufstehzeit feststellt, nicht der Frühaufsteher bin und morgens gar nicht so gut funktioniere. Und deswegen das lieber für mich dann selber zu Hause erarbeite und Zeit spare und Zeit für andere Dinge noch aufwende, die ich nebenbei mache, neben meinem Studium.
Ja. Okay. Angehende Ärztin heißt, in welchem Semester bist du jetzt?
Ich bin jetzt im 6. Semester.
Für die Zuhörer, wie viele Semester hat so ein Arztstudium?
Also insgesamt sind es 12 Semester. 10 Semester sind tatsächlich, die wir dann in der Uni verbringen. Also ich bin hier an der Charité in Berlin und 2 Semester davon, beziehungsweise 2 obendrauf, sind dann nochmal im Krankenhauswesen. Das heißt, es ist das PJ, das praktische Jahr, wo wir dann rotieren auf diversen Stationen und ganz viel Erfahrung sammeln dürfen.
Okay, weil was wir im Vorfeld ja schon mal kurz besprochen haben, du machst ja neben deinem Medizinstudium, bist du ja auch werdender Coach.
Genau.
Und ich finde diese Kombination Gold wert. Einmal für den Patienten, aber auch in der Prävention. Mhm. Wie bist du denn darauf gekommen? Ich kenne viele Mediziner und Ärzte, die, wenn ich jetzt zum Beispiel Fortbildung besuche, sei es funktionelle Medizin oder auch im Coaching-Bereich, die sieht man da nicht so häufig. Mhm. Und da siehst du vielleicht mal ein paar Heilpraktiker oder Osteopathen und Co. Aber wie bist du denn darauf gekommen, das Medizinstudium in Kombination mit einem Coaching zu verbinden?
Also es fing eigentlich, also die ersten Impulse fingen ziemlich früh an. Ich habe mal als Physiotherapeutin gearbeitet, also eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und dann war ich auch circa anderthalb Jahre in einer Praxis tätig und habe dort festgestellt, dass es sehr schwierig war, mit den Menschen langfristig und nachhaltig wirklich gesunde Dinge zu bewirken. Und ich habe festgestellt, dass es daran liegt, dass ich zwar sagen kann, was ich möchte, also mir den Mund fusselig reden kann, ganz viel erklären kann, aber wenn selber nichts in den Menschen passiert, das so ein bisschen wie rein und wieder rausgeht. Und das war so ein Punkt, wo ich festgestellt habe, dass Gesundheit wirklich nicht von außen passieren kann, sondern wirklich von innen kommt. Plus, ich habe dort auch erkannt, dass hinter ganz, ganz viel Beschwerden, die körperlich gezeigt sind, eigentlich eine psychische Komponente liegt. Also eine riesige Geschichte dahinter steckt des Menschen. Also wenn man als Physiotherapeut mit dem Patienten zu tun hat, dann hast du ihn ja teilweise über mehrere Monate. Du bekommst ein ziemlich enges Verhältnis und du weißt so viel über die Patienten und erkennst so viele Zusammenhänge. Mir haben damals schon die Mittel gefehlt, eigentlich da wirklich gut an den Kern der Ursache ranzukommen. Und ich war ziemlich frustriert in diesem Job, vor allen Dingen, weil das System auch so war, dass man sehr wenig Zeit hatte nur für die Patienten. Ja. Und was ich auch festgestellt habe, ist, viele kommen, legen sich auf die Liege und sagen, mach mal. So, also sie erwarten quasi
einen. Mach mal weg, ich habe da ein Problem. Kümmert ist eigentlich nicht mein Problem, ne? Mach du mal weg.
Genau. Erklär mal und was kannst du da jetzt machen? So, ne? Und das ist halt, so funktioniert das einfach nicht. Das muss eine Zusammenarbeit sein, definitiv. Also das war so das Erste, wo ich das ganz stark festgestellt habe, dass unsere Ausbildung in der Physiotherapie nicht reicht. Und genauso stelle ich das jetzt im Studium fest. Ich finde das Studium unglaublich wertvoll. Ich finde die Schulmedizin super, super wichtig. Vor allen Dingen für akute Sachen können wir wahnsinnig gut eingreifen. Auch die Forschung ist genial, finde ich. Viele neue Erkenntnisse. Aber ich stelle fest, dass wir doch sehr viel über Medikamente lernen. Zum Beispiel hatten wir das Modul Neoplasie, also bedeutet Krebs sozusagen im Groben. Und da war der Anteil zur Ernährung super, super klein zum Beispiel. Oder zu Lifestyle, sage ich jetzt mal. Also Lifestyle ist ein blödes Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So einfach das Gesamte, wie führe ich mein Leben? So. Und ich war so ein bisschen dann Stück für Stück immer mehr enttäuscht, weil dieses Bild des Arztes für mich so entromantisiert wurde und ich festgestellt habe, oh je, ich sitze vielleicht am Ende tatsächlich da und verschreibe Medikamente und das ist nicht die Art und Weise, wie ich, wie ich Medizin verstehe. Ja.
Würdest du das dann eher Richtung Symptombehandlung beziehen? Also ich bin da vollkommen bei dir, dass wir die Akutmedizin auch sehr wertschätzen dürfen, dass wir ohne der gar nicht so weit gekommen sind. Aber ich habe ja auch viele Jahre in der Sporttherapie gearbeitet und habe genau diese Patienten, die du beschreibst, auch unter der Hand gehabt, im Training gehabt. Und wenn man mit denen anfängt zu sprechen, dann kommen da manchmal Worte vor, wo du denkst, hat die Person jetzt wirklich Rückenschmerzen oder piepst die Person was anderes an? Und wenn du dann hinterfragst, dann öffnet sich so ein großes Feld, wo du als, ich habe auch ein Jahr Physiotherapie-Ausbildung während des Studiums damals noch absolviert, einfach um ein paar händische Sachen zu lernen. Und du kriegst halt dieses Handwerk deiner Sprache, des Zuhörens, des Fragenstellens, gar nicht, das, was ja im Coaching-Koffer ist, gar nicht an die Hand. Und da finde ich manchmal tatsächlich auch, ob jetzt Ärzte im Medizinstudium oder Physiotherapeuten, ein bisschen, ich will nicht sagen hoffnungslos, aber denen fehlt etwas.
Yeah.
Eine Physiotherapie ist manchmal wie sowas, wie so ein Beichtstuhl. Wenn der Vorhang zugeht, dann haben die Leute 20 Minuten Zeit zum Reden und der Therapeut, der wird ausgesaugt, wie so eine Batterie. Dann geht der Patient raus, sagt, ja, ich habe jetzt mal wieder für einen Tag ein bisschen Akku und dann kommt schon der nächste Patient und der Physiotherapeut wird noch mehr ausgenutscht. Yeah. Aber ich finde, dass diese Kombination Coaching, hast du da vielleicht sogar ein praktisches Beispiel aus der Physiotherapie von dir, wo du gemerkt hast, da ist mehr als das Körperliche, also das, was ich gerade sage, vielleicht ein Rücken oder so, hast du da vielleicht ein Beispiel? Weil das ist für die Zuhörer vielleicht auch greifbarer, warum in Anführungsstrichen nur das Körperliche vielleicht da irgendwann eine Grenze ist.
Ich hatte zum Beispiel eine Patientin, die, mit der ich eine Anamnese durchgeführt habe, die hat unter Gebärmutterkrebs gelitten. Also ihr wurde auch die gesamte Gebärmutter herausgenommen. Und sie war in einem Zustand, der sehr stabil eigentlich schien. Also sie war recht froh, dass jetzt irgendwie die Schulmedizin was tun konnte und etwas entfernen konnte, was ihr Schmerzen und Leid bereitet hat. Und dann bin ich mit ihr aber in einem Gespräch ein bisschen genauer darauf eingegangen und habe sie einfach mal zu ihrer Vergangenheit befragt. Und da kam, also ich entdecke da immer so ein paar Zusammenhänge. Es kam im Endeffekt heraus, dass sie vor einigen Jahren zwei Abtreibungen hatte, unter denen sie unglaublich gelitten hat und seitdem auch nie wieder zum Arzt gegangen ist. Und sie fing auch ziemlich schnell an zu weinen, als sie über diese Sache erzählt hat, wo ich ziemlich schnell dann sehen konnte, dass da noch eine ganz große Verletzung, eine seelische Verletzung in ihr liegt, die sich eigentlich eventuell, wenn man es so interpretieren möchte, auf den Körper projiziert hat. Also halt eben auch genau in das Organ, was sie so dann abgelehnt hat. Also sie hat sich eigentlich absolut abgelehnt für diese Schritte, die sie gegangen ist. Und das war so eine Sache, wo ich mit ihr in die Tiefe gekommen bin und festgestellt habe, dass sie da wirklich in einem Kampf gegen sich noch ist. Und sie das tatsächlich auch so gesehen hat und erkannt hat. Und ja, weshalb der Körper dann da meiner Meinung nach auch stark reagiert hat. Oder ich hatte eine andere Patientin, die hat unter Borreliose gelitten. Also die hatte eine ziemlich, ziemlich große nervliches Beschwerdenbild. Und die hat mir von sich aus erzählt, dass sie die Symptome erst dann wegbekommen hat, als sie zu einer systemischen Aufstellung gegangen ist. Also eine Aufstellung ist, ne, wo man seine Familie zum Beispiel aufstellen kann und sich so ein bisschen die Wechselwirkung anguckt zwischen Elementen, Beziehungen, Menschen, wie auch immer. Und sie erst dadurch die Borreliose-Symptome heilen konnte, weil irgendwas in ihrem System sie einfach geschwächt hat, sodass sich dieser Infekt eigentlich so schön ausbreiten konnte. Ja. Und sie hat den Zusammenhang selbst für sich erkannt und das finde ich super interessant. Ich meine, das sind jetzt Beispiele, klar, da kann man viel interpretieren, aber ich glaube, man darf dem echt einen Raum schenken, um da so ein bisschen reinzugucken. Ja.
Was du gerade beschreibst, ist ja, sagen wir mal, Familienaufstellung. Es ist für manche vielleicht nicht ganz greifbar. Also ich habe selbst auch schon Familienaufstellung an mir machen lassen, wo man merkt, boah, was ist das für eine Schwingung, die da im Raum ist. Wahnsinn. Und oftmals geht es ja um das Thema Stress. Ne? Was piepst dich tatsächlich wirklich an? Ob es ein Glaubenssatz ist, der dir Stress macht? Ist es vielleicht eine Verwandtschaft oder Bekanntschaft? Ist es Job? Wenn wir unter Stress geraten, dann fährt dein Körper halt ständig Notfallprogramme ab und versucht dich am Leben zu erhalten. Und wir kompensieren ja von A bis Z. Dann hast du Kopfschmerzen. Habe ich letztens einen Teilnehmer gehabt bei einem Seminar, ja, dafür gibt es eine Kopfschmerztablette. Er sagt, ist das jetzt die Lösung? Du hast halt keine Kopfschmerztablettenmangel. Und da haben wir dann auch überlegt, na, was kann denn noch alles Kopfschmerzen verursachen? Ja. Vielleicht der Nachbar, der neben mir sitzt, zu wenig getrunken, unverträglich, also alles, ne? Mangelnder Schlaf und Co. Ja. Aber sehr häufig wollen wir eigentlich der Ursache gar nicht ins Gesicht schauen.
Nee, weil es auch weh tut, weil es wirklich teilweise so richtig schön viel Mut erfordert und also wirklich eine tiefe, tiefe Auseinandersetzung mit sich. Und ich finde auch, dass also der erste Schritt, um eigentlich wirklich für sich Gesundheit zu schaffen oder auch eine Heilung zu schaffen, ist wirklich ein Bewusstsein für sich zu kreieren und sich wieder auf ganz, ganz tiefer Ebene mit sich zu verbinden. Also ein Bewusstsein für, was tut mir gut, was nicht. Wie sieht es gerade wirklich aus und wie nicht? Also so eine, in Anführungsstrichen, Hardcore-Ehrlichkeit sich und der Situation gegenüber zu haben und dann sich das einzugestehen, was vielleicht gerade nicht so gut läuft, was mir wirklich Energie zieht, sich dem bewusst zu sein vorher und dann auch zuzustimmen, um nicht dagegen anzukämpfen, sondern es anzunehmen und zu seinem Freund zu machen und damit zu arbeiten sozusagen. Und das ist so ein, also es klingt so easy, ne? Aber es ist ein Hardcore-Prozess für die meisten, weil es einfach auch bedeutet, dass sich ganz, ganz viel verändert so im Leben oder verändern könnte. So.
Könnte, ja. Veränderungen sind ja sind gut, aber auch das darf man dankbar annehmen, dass Veränderungen gut sind. Mhm. Ne, wenn das Knie wehtut, dann denken die, ja, okay, ich habe es ja jetzt wahrgenommen, ich habe da ein Problem im Knie, dann war ich ja besonders achtsam gerade. Ich nehme es ja wahr. Aber dann diesen Film, den du vorhin beschrieben hast, mal zurückzufahren, seit wann tut denn das Knie weh? Yeah. Oder gab es denn da vielleicht irgendeinen Anlass, dass das Knie jetzt mal sagt, du, mir geht's gerade nicht gut? Mhm. Das ist ja spannend. Lass uns mal zwei Seiten beleuchten. Erstmal vielleicht aus Patientensicht. Sprich, die Kacke ist am Dampfen und sie landen jetzt beim Arzt, im Krankenhaus und Co. Was wäre denn in deiner Sicht günstig, wie dann ich nenne es mal den Arzt der Zukunft, weil es gibt ja jetzt inzwischen auch eine Generation an Ärzte, dazu zähle ich dich, die sagt, hey, ich hole mir noch mehr Wissen, mehr Informationen über Coaching oder andere Geschichten, Gesprächstherapie mir an Bord, um dem Patienten nachhaltig zu helfen. Weil ich hatte letztens ein Arzt gesagt, da habe ich gesagt, hey, wie lange ist denn so eine Anamnese und Co., da gibt es ja so die Statistik, ein Orthopäde hat 3 Minuten Zeit für einen Patienten und Co. Der hat mir gesagt, Gesprächszeit wird nicht vergütet. Es wird nicht bezahlt. Und das ist natürlich ja schade, weil wenn die Person traurig reinhumpelt und der Arzt dann sagt, du siehst gesund aus, deine Werte sehen gut aus und die Person fällt fast vom Stuhl, dann macht das vielleicht schon Sinn, mal ihnen ins Gesicht zu schauen. Was jetzt nicht heißt, dass die Ärzte einem nicht ins Gesicht schauen. Aber was wäre denn für dich so der Arzt der Zukunft? Wie würdest du den beschreiben? Was machst du dann, wenn du in der Medizin vorangekommen bist und einen Patient hast? Oder vielleicht sogar jetzt schon Patienten hast?
Also zum einen würde ich versuchen zu sehen, was der Körper des Patienten mir versucht zu sagen. Also weil der Körper ja eigentlich nur übersetzt, was innerlich abgeht. So sehe ich das. Also bevor sich ein Symptom zeigt und verkörpern kann, ist vorher schon eine Menge passiert auf unsichtbaren Ebenen, sage ich jetzt mal. Und das ist auf der geistigen und auf der seelisch-emotionalen Ebene. Das heißt, ich würde versuchen, zusammen, gemeinsam mit dem Patienten zu überlegen, okay, wir haben jetzt hier das und das körperliche Bild. Was könnte dahinter stecken? Und das würde ich halt ganz gezielt mit Fragetechniken, die man halt eben auch aus dem Coaching hat, versuchen rauszubekommen. Ich würde dann ganz, ganz viel aufklären. Also für mich ist der Doktor, das sagt ja auch das Wort schon, eigentlich ein Lehrer sozusagen. Und das ist keiner, der dich belehrt, sondern der dich einfach aufklärt. Also ich stelle mein gesamtes Wissen zur Verfügung, was ich habe, was ich mir nicht nur aus dem Medizinstudium, sondern auch von außen noch reinziehe, also was ganzheitlich ist, und teile das mit dem Patienten, ohne ihn direkt in irgendeine Richtung zu drängen, sondern einfach nur ihm die ganze Palette darzulegen, sodass er selbst gemeinsam mit mir in Rücksprache natürlich entscheiden kann, was ist gut für ihn. So. Und dieses, was ist gut für ihn, das muss man halt auch schulen. Also ich würde den Patienten zum Beispiel dazu anleiten, ein Tagebuch anzufangen zu führen. Mhm. Also ich würde wirklich sagen, pass auf, es wäre gut, wenn du dir jeden Tag Zeit für deine Selbstreflexion nimmst, dir aufschreibst, was tat dir gut, was nicht, was hast du gegessen, wie ging es dir danach?
Wie nur eine Art Symptomtagebuch? So ein Symptomtagebuch, genau. Das ist okay. Mhm.
Genau, so in die Richtung. Das heißt, dass er einfach wirklich wieder sich selbst reflektiert und Dinge halt im Zusammenhang sieht. Und ich kann auch, also ich finde, der Arzt, der kann einfach nicht sagen, das und das ist jetzt für dich richtig. Das funktioniert nicht, weil jeder Mensch, der reinkommt mit seiner Diagnose, hat eine fette Geschichte hinter sich. Und es geht darum, dem Patienten eigentlich aufzuzeigen, was gibt es für Möglichkeiten. Und er kann anhand von seinen Ressourcen und von seinen Erfahrungen darauf zugreifen und für sich natürlich in Abwägung mit mir entscheiden, was jetzt gut wäre.
So. Ja.
Das ist unglaublich wichtig und ich würde Ihnen tatsächlich also wenn es jetzt so ein bisschen so ein rationaler Typ ist, der da reinkommt, ganz viel über die Epigenetik aufklären. Mhm. Also ein Forschungsfeld, wo man dachte, was ist das denn für ein Hokuspokus, und aber sowas von on point fachlich ist und fundiert ist. Was eigentlich nur sagt, dass die Zelle und dein Körper immer in Kommunikation mit deinem Außen ist. Also mit sämtlichen Reizen, die deine Umwelt dir gibt, darauf reagiert die Zelle. und sie bildet ein Gedächtnis aus. Und somit haben wir einen Einfluss darauf, wie sich die Zelle verhält, wie sie sich verändert, was sie mit dem Körper macht, also über die Genetik tatsächlich. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz, meiner Meinung nach, wichtiges Wissen, um zu erkennen, wow, ich als Mensch, ich als Patient habe eigentlich den größten Einfluss darauf, was mit meinem Körper passiert. So. Ja.
Weil du gerade sagst, Epigenetik, viele denken ja, okay, Mama, Papa, vielleicht ein bisschen Oma, Opa haben mir was mitgegeben. Und wenn das so ist, das ist so ein Stein gemeißelt und dann erfahre ich, ja, Oma hatte eine Diabetes Typ 2, Opa, der hatte auch Diabetes, na, kann ich 1 und 1 zusammenrechnen, kriege ich auch eine Diabetes. Egal wie ich esse, egal was ich tue, ob ich jetzt zu Meckes gehe oder ob ich mir einen grünen Salat mache, total egal, ich kriege eine Diabetes. Und diese, ja, ne, deine Gedanken formen letztendlich deine Zellen, dein Umfeld und Co. Du suchst dir deine Krankheit gegebenenfalls, und das ist jetzt sehr plakativ gesprochen, am Ende aus.
Ja, ja.
Und ich hatte letztens mit einem Komplementärmediziner gesprochen hier in Leipzig. Er hat gesagt, alles Ü30 ist krank. Alles Ü30 ist krank, weil wir evolutionär nicht älter geworden sind. Vielleicht wären wir auch einfach nur zu alt. Seitdem frage ich die Leute immer, ne, wer ist denn Ü30 und hat schon Kinder? Und wenn dann die Hände hochgehen, sage ich immer, ihr seid überflüssig.
Okay, ja.
Aber was du gerade beschreibst, ne, das den Leuten zu erklären, dass sie mit jedem Tun, mit jedem Gedanken, wie sie mit sich selbst umgehen, wie mit den anderen Menschen umgehen, einen Einfluss haben. Und der Körper spricht ja mit uns. Also genau. Die Signale, Symptome, die er über den Körper aussendet. Und du kennst vielleicht solche Menschen, die im Auto an einer roten Ampel stehen und sich aufregen. Kennst du so Leute? Die dann so sagen, oh, rote Ampel und es geht hier nicht voran. Ein Freund letztens, der ist Energieheiler oder sagen wir Trainer, der auch Heilpraktiker und Co., der hat gesagt, wenn man sich länger als 60 Sekunden über etwas aufregt, dann ist das, was dich gerade aufregt, nicht die Ursache. Ja. Also wenn du an der Ampel stehst und dann erstmal 5 Tage später noch den Leuten davon erzählst, ich stand da an der Ampel und das hat mich so angepiepst, dann ist die Frage, was triggert dich wirklich?
Genau.
Wo drückt der Schuh?
Das wird so ein bisschen dann so als Kanal genutzt, ne, für irgendwelche Dinge, die eigentlich schon ganz woanders herkommen und ewig in dir schlummern. Ja.
Also wir haben jetzt schon mal ein Tool für die Zuhörer eigentlich schon benannt. Ein Tagebuch führen, zu schauen, genau, wann ging es mir gut. Was könnte ich jetzt als Arzt noch, so der Arzt der Zukunft, oder was könnte ich noch mit dem Patienten machen, wenn er kommt?
Da wollte ich auch vorhin gerade nochmal drauf eingehen, da hast du was Schönes gesagt, und zwar geht es auch darum, wie man mit dem Patienten spricht. Mhm. Also es ist ganz fatal, jemanden eine Diagnose zu geben und zu sagen, so ist es, Punkt. So, weil, wie du gerade schon gesagt hast, meine Oma hatte Diabetes, also werde ich es auch kriegen. Und dann wird es wahrscheinlich auch ziemlich gut dazu kommen, dass du diesen Diabetes entwickelst.
Da kannst du dann sagen, ich hab's doch gesagt.
Ja, genau.
Ich wusste es vorher schon.
Genau. Und, und dann findet man auch so super schöne Entschuldigungen. Ne? Also, naja, ich hab den, weil. Ne? Also so, man kann sich dann so ein bisschen rausfinden aus der Verantwortung.
Verantwortung abgeben. Oma ist ja schuld.
Genau. Die Gene. Ja. Genau, nee. Und ich finde zum Beispiel, also Diagnosen ist ein super System für die Schulmedizin, um einfach zielgerichtet zu arbeiten, ne, gut abzurechnen und vielleicht im Notfall auch ein Schema F zu haben und so weiter. Ich finde es aber ein bisschen schwierig, weil der Patient sich möglicherweise auch mit der Diagnose halt so super identifiziert. So. Und nicht nur mit der Diagnose, sondern mit allen Begrenzungen, die diese Diagnose aufzeigt. Heißt, wenn ich vielleicht nicht heilbar bin, dann bin ich auf jeden Fall nicht heilbar. Ich nehme das dann an. Und ich zerschlage sozusagen jegliche Optionen, die eventuell in die andere Richtung führen könnten. Mhm. Deswegen würde ich als Arzt niemals sagen, du bist, sondern sie haben Symptome, die dort
dafür und dort sprechen.
Genau, dafür sprechen. Genau. Also das ist schon mal, das finde ich super, super wichtig, dass wir einfach mit unseren Worten aufpassen. Und ich finde es auch ganz wichtig, niemals die Hoffnung zu nehmen. also den Patienten nie die Hoffnung zu nehmen, weil es gibt Studien, die zeigen, dass ein Glaube an etwas oder eine Religion, woran auch immer man glaubt, einen A, weniger Schmerzen spüren lässt und B, einfach auch Symptome besser, also sämtliche Symptome besser bewältigen lässt. Das sieht man auch so in der Krebsforschung. Mhm. Und deswegen ist, ich finde es ganz, ganz wichtig, da dem Patienten immer irgendwie, also klar, man muss realistisch bleiben, ne? Aber dass man dem nie komplett die Hoffnung zerschlägt, sondern immer sagt, wir schauen, was möglich ist und es ist auch möglich zu einem gewissen Prozentsatz. Ne?
Würdest du so weit gehen, dass man die Diagnose in dem Form gar nicht mehr ausspricht? Dass man der Erkrankung vielleicht gar keinen Namen gibt?
Habe ich auch drüber nachgedacht. Ich glaube, dass es aber auch schwierig ist, weil eine Diagnose natürlich auch eine Art von Sicherheit gibt dem Patienten. Ne? Also wenn er eine Diagnose hat, dann kann er sehr, sehr viel sich dazu belesen und einfach... ja, also eine Art von, ah, jetzt weiß ich endlich, was es ist, jetzt kann ich damit auch arbeiten, sozusagen. Ja. Ne? Also dieser Effekt kommt ganz, ganz oft auch bei Patienten. Und das ist super schön. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, Caro, ich glaube, die kennst du auch, Wachstumsimpulse ist die unterwegs, genau. Und die hatte auch einen super, super schönen Umgang mitgefunden. Die ist an MS erkrankt und die hat auch ihre Diagnose zwar angenommen und zu ihrer gemacht irgendwo, aber auf eine ganz verantwortungsbewusste Art und Weise. Sie hat sich sehr viel belesen von außen und macht da jetzt auch eine Weiterbildung, die auch im gesundheitlichen Bereich reingeht und so weiter. Also ich glaube, es kann auch sehr zielführend sein, diese Diagnose zu bekommen und ja, damit einen Umgang zu finden.
Diese Diagnose, die hat ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, einen Film. Also eine Diagnose ist zwar jetzt vielleicht die Ist-Situation, das, was jetzt aktuell zu Namen benannt ist, aber auch dahin gibt es ja einen Film. Mhm. Dass die Leute mal aufschreiben, hey, wann sind denn die ersten Symptome aufgetreten? In welchem Umfeld habe ich mich da begeben? Oder habe ich bestimmten Ernährungsstil gehabt? Wie war mein Job, mein Stress? Habe ich Kinder gehabt? Wie war die Beziehung zur Familie? Und wenn man da sich immer so mit zurück, auch mit der Schmerzskala und vielleicht die ersten Symptome beschreiben, in welchem Umfeld habe ich mich denn am wohlsten gefühlt? Dann so schauen, was hat sich alles verändert, dass du jetzt hier bei mir im Sessel sitzt oder bei mir in der Praxis bist. Und dann vielleicht anfangen, das Biotop wieder zurückzudrehen und sagen, pass auf, wenn du in deinem Job so unglücklich bist, nehmen wir mal als Beispiel Job, vielleicht ist das Ziel, damit du gesundest, dass du das Biotop für dich, für die, nennen wir es mal Heilung oder für dass du gesund wirst oder wie auch immer, besser wirst, dass wir dieses Biotop von dir wieder zurückdrehen und das nach und nach aufbauen, dass dein Körper die Kraft dafür hat.
Ja, das klingt
aber das gut. Kriegen wir, glaube ich, nicht in 3 Minuten hin.
Null. Das ist absolutes, also Heilung ist auch echt ein Prozess oder Gesundsein ist auch ein Prozess. Das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert und es ist auch nie linear. Ne? Also es geht immer mal hoch und runter und das muss man auch annehmen, also dem auch zustimmen, definitiv. Und ich habe für mich auch festgestellt, und ich weiß, dass dieses Thema gerade so ein bisschen ausgelutscht auch schon ist, aber Achtsamkeit und Meditation, weil im Endeffekt, also ich finde, ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, im Endeffekt ist das doch gar nichts so Hokuspokusartiges. Das heißt doch einfach nur, wir entschleunigen uns mal wieder. Also wir leben in einer Gesellschaft, die so schnell ist, dass man auf einmal dieses Bewusstsein so stark wieder dafür kreieren muss, dass man sagt, okay, jetzt mach mal eine Pause, halt mal inne. So, frag dich, wie es dir geht. So. Und das kriegt man super, super gut durch Meditation hin. Also man sieht ja gerade diese Gegenbewegung, die total nötig ist. So. Und
die Gegenbewegung geht aber auch in die Richtung, um fokussierter zu sein, um klarer im Kopf zu sein. Bitte meditiere, dass du noch schneller bist und noch besser bist. Aber der Körper ist nicht blöder. Der sucht sich dann seine Ruhe.
Ja.
Und wenn er Ruhe braucht und dann sagt, hey, dir tut jetzt der Rücken weh, leg dich mal hin oder irgendwas Schlimmeres, dann ist das ja nichts anderes als die Sprache. Aber vielleicht sprechen wir einfach diese Kommunikation Mensch nicht mehr. Also das Reinhorchen. Ja. Wie schaut mein Stuhlgang aus? Hey, jetzt habe ich da eine Hautveränderung im Gesicht. Na gut, dann schmiere ich Creme drauf, dann sieht es zumindest keiner. Aber das ist ja letztendlich ständig eine Kommunikation.
Und ich glaube, der Arzt ist vielleicht, oder der Therapeut, dann am Ende ein Übersetzer. Der Gesundheitsübersetzer. Was sagt mir mein Körper eigentlich? Ja, leg dich mal hin. Oder mach mal Urlaub.
Genau.
Das ist vielleicht, eine Krankschreibung ist ja nichts anderes als, nennen wir es mal, wie ein kleiner Urlaub. Mal raus aus dem stressigen Umfeld, was ein pflänzter Beruf ist. Und ich hatte letztens auch einen Klienten, der hat gesagt, ja, ich bin jetzt mal krankgeschrieben. Er sagt, oh, und was machst du? Erstmal alles das, was ich sonst nicht geschafft habe. Ja, zum genau. Post gehen, zum Sport gehen, das und das. Ich sag, ob das die Idee war,
naja,
glaube ich nicht. Also, erstmal die andere To-Do-Liste abarbeiten.
Ja, heftig, auf jeden Fall.
Okay, wir haben jetzt also einmal die Sicht. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Ich wollte eigentlich auch noch was sagen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Aber deswegen erzähl du mal erstmal.
Wir haben also einmal aus der Sicht des Arztes der Zukunft, der wesentlich mehr interveniert im Bereich auch, ich sage es mal, Gespräche, zuhört und Ratschläge gibt, die angepasst sind an des Patienten. Drehen wir das mal um in den präventiven Bereich. Man ist auf dem Weg zu einer Diagnose, man weiß auch noch gar nicht, dass man irgendwann einen Arzt braucht, sondern ich möchte jetzt eigentlich allen Krankheiten, weil diese beiden Bereiche gibt es ja. Ne? Du hast einmal die, ich nenne es mal die Kranken, und dann die sagen, ich will nicht krank werden. Mhm. Was können denn die machen, die dem Ganzen aus dem Weg gehen wollen? Sagen, okay, ich möchte, so wie in meinem Fall, 120 Jahre alt werden, mit einem Lächeln früh aufstehen, mit einem Lächeln ins Bett gehen, sagen, geil, das wird ein schöner Tag. Was ich bisher auch ganz gut hinkriege. Was können wir die Teilnehmer, den Zuhörern noch mitgeben, dass sie gar nicht erst in den Zustand kommen könnten? Du hast ja schon ein bisschen was mit Achtsamkeit zum Beispiel angesagt.
Genau, genau. Und da würde ich eigentlich tatsächlich auch wieder raufgehen. Also erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen. Ich finde, eine super Frage, die man sich stellen kann, ist, wenn der Körper dich fragen würde, beziehungsweise wenn du den Körper fragen würdest, magst du es, mein Körper zu sein? Und diese Frage mal so richtig, richtig ehrlich zu beantworten, was der Körper dann sagen würde.
Und das ist eine schöne Frage.
Ja, genau. Und wenn man sich die mal täglich fragen würde, dann würde man, glaube ich, zu ziemlich vielen Erkenntnissen kommen. So.
Was machen wir denn jetzt, wenn der Zuhörer setzt sich jetzt hin, stellt sich eine Frage und kommt ein großes Nee, mag ich gar nicht. Nee. Was mache ich jetzt? Dann weiß ich, okay, ich habe hier so wie eine gespaltene Persönlichkeit, mein Körper mag eigentlich gar nicht bei mir sein. Mhm. Was mache ich da? Ich kann ihn ja schlecht festhalten.
Ja, dann könnte man zum Beispiel fragen, was wünschst du dir denn von mir? Mhm. Also, dass man einfach weiß, okay, was, also den Fokus dahin lenkt, wo will ich hin? Also, das heißt, dass man sich bewusst wird, auch zum Beispiel über seine Werte, also über sich als Mensch im Sinne von, was möchte ich hier eigentlich in diesem Leben? Was ist mir wichtig? Also was habe ich für Zielvorstellungen? Wo möchte ich eigentlich mich lenken sozusagen? Also weil, wenn wir nicht wissen, was wir wollen im Leben, dann worauf wir uns hin fokussieren wollen, dann läuft unsere ganze Energie aus. Dann arbeiten wir, also dann sind wir unachtsam auch mit uns, dann keine Ahnung, also verschwenden wir sämtliche Energie, die unser Körper eigentlich bereitstellt. Also ich würde tatsächlich mich fragen, was ist eigentlich so die Richtung, wo ich hin möchte? So, also.
Meinst du so ein bisschen Richtung Sinn des Lebens oder?
Genau, tatsächlich auch. Also weil dieser Körper ist ja eigentlich dafür da, dass wir uns, dass wir ihn benutzen. Also der Körper ist dafür da, dass wir das, was wir uns im Inneren denken, was wir uns erfühlen, wonach wir uns ausrichten, dann mit unserem Körper instrumentalisiert einfach im Außen fabrizieren können, sozusagen. Mhm. Und das muss halt im Gleichgewicht sein. So. Und das wäre so definitiv so eine Sache, die noch mit reinspielt. Also zum einen fragen den Körper, okay, magst du es wirklich gerade, mein Körper zu sein? Also wie gehe ich mit dir eigentlich um? Mhm. Und dann zu fragen, okay, wofür darf ich dich denn eigentlich benutzen? Sozusagen.
Das kann ich ja theoretisch immer machen. Ne? Also ob ich jetzt an der Kasse hinten irgendwo stehe und bevor ich aufs Handy schaue, könnte man sich ja sogar, wenn man aufs Handy schaut, als Bildschirmhintergrund machen, wie geht's dir eigentlich gerade? Ja. Dass du jedes Mal fragst, okay, wie geht's meinem Körper eigentlich? Ich will so ein bisschen die Zuhörer vielleicht abholen, dass man sagt, okay, du musst dich jetzt nicht eine Viertelstunde aufs Meditationskissen setzen und warten, bis die Gedanken kommen und gehen und du in den Zustand kommst, sondern diese Frage kannst du dir jederzeit stellen.
Ja.
Von daher, hast du das für dich selbst so eine kleine Routine eingebaut?
Also ich mache tatsächlich jeden Tag für 15 Minuten wenigstens Yoga und das wäre so auch eine Sache, die ich empfehlen kann, dass du irgendwas mit deinem Körper auch machst, weil wenn du ihn benutzt, dann fängst du auch wieder an, ihn zu fühlen. So, und wenn du das, ich finde 15 Minuten geht immer, weil man sagt sich ja immer so, oh, wann soll ich das schaffen und so weiter, aber man muss das als Routine einbauen. Also so hat es mir zumindest geholfen. Ich mache das immer vor dem Duschen. Und ich habe bei den Duschen eigentlich gar keine Routine. Ich gehe mal dann, mal dann, mal dann. Aber ich weiß immer, ach stimmt, ich gehe jetzt duschen. Na warte mal, dann mache ich noch 15 Minuten Yoga vorher. Also es ist, ich habe es an eine Sache geknüpft. Mhm. Und das wäre so eine Sache, vor allem so bei Sportarten, die eher ein bisschen langsamer sind vielleicht sogar und wo du viel mit der Atmung verknüpfst, also wo du quasi wirklich deine Aufmerksamkeit in deinen Körper lenken musst, das ist optimal, finde ich, um da so ein Gefühl wieder für sich zu kriegen.
Ja, dieses in sich reinhorchen.
Genau, ja.
Hast du denn mit einem Klientengrad oder einem Patientengrad eventuell zu tun, wo du ein Thema hast mit dem, was du bearbeitest?
Also ich habe eine Person letztens gecoacht, die hat mit ein bisschen, ja, die hat ein großes Angstthema sozusagen. Und das zeigt sich auch ziemlich schnell in ihrem Körper über Panikattacken. Und da haben wir tatsächlich mal geguckt, welche Elemente da eigentlich reinspielen. Also ich habe sie einfach mal aufzählen lassen, dass sie ganz spontan assoziiert mit dem Thema Angst. Mhm. Und da kam diverse, entweder körperliche, also Organe, die wir dann aufgeschrieben haben auf Zettel, aber tatsächlich auch Menschen oder auch Finanzen oder auch das Selbstbewusstsein. Und am Ende hat sich eben herausgestellt, dass wenn man diese Zettel quasi, die man auf dem Boden platziert hat, so ein bisschen bewegt zueinander, voneinander weg, also einfach so diese Wechselbeziehung feststellt und klarstellt, dass bei ihr am Ende das Selbstbewusstsein die größte Auswirkungen auf die Angst hatte, also positive Auswirkungen.
Sozusagen. Also je größer das Selbstbewusstsein, desto geringer die Angst? Kann man das jetzt so interpretieren?
Ja, also hinter Selbstbewusstsein steckte natürlich ziemlich viel bei ihr. Also da ging es wirklich um die berufliche Verwirklichung, das Vertrauen zu sich, ne, den Glauben an sich und so weiter. Also das war jetzt auch nochmal ein riesiges, wäre nochmal ein eigenes Coaching-Feld gewesen, was man jetzt nochmal bearbeiten könnte. Aber das war Gold wert für sie zu erkennen, welche Wechselbeziehungen da sind, also was da mit reinspielt. Weil manchmal ist man irgendwo drin festgefahren und man erkennt gar nicht mehr, warum kommt es dazu. Ne? Also welche Elemente spielen da rein, welche Bausteine. So.
Ja. Also, was hat denn Angst für einen Einfluss? Also auch präventiv. Ne? Wir sind ja gerade auf der Seite des, ich möchte Krankheiten vermeiden. Was macht denn Angst mit dem Körper?
Ja, also ganz klar, es ist eine hohe Stressreaktion, die der Körper zeigt. Ne? Also wir sind dann eigentlich halt, wissen wir ja alle, so in diesem Fight-Modus und Cortisol zieht sich hoch. Cortisol schwächt auf lange Frist das Immunsystem.
Oh ja, das wissen, glaube ich, manche gar nicht. Das haben die nicht so auf dem Schirm, dass Cortisol das Immunsystem drückt.
Okay. Das ist spannend, ja, weil das natürlich durchaus passiert. Deswegen wird man ja eigentlich auch erst krank, wenn man dann im Urlaub ist. Also man ist die ganze Zeit eigentlich im Überlebensmodus sozusagen, da hat der Körper gar keine Chance, durch das Cortisol zu sagen, oh, warte mal, hier kommt gerade ein Infekt rein, ja, den müssen wir jetzt erstmal bekämpfen und hier Fieber und Gliederschmerzen produzieren. Das macht der Körper nicht, solange man unter Stress steht, sondern erst dann, wenn es runterfährt, das System. Und das ist aber auf Dauer ja unglaublich ungesund, können wir uns ja alle vorstellen, weil der Körper eigentlich arbeiten muss dagegen. Ne?
So. Ja. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob du die Big Three, die drei großen kennst, die Energie ziehen im Körper, das ist ja einmal das Gehirn, dann die Muskulatur und das Immunsystem. Und eigentlich ist das immer so ein bisschen so ein Gerangel zwischen denen, dass sie sagen, ja, wer bekommt denn eigentlich jetzt die meiste Energie? Wenn wir gestresst sind, dann sagt das Gehirn, Achtung, hier ist irgendwas, ich bin nicht mehr reproduktionsfähig und irgendwo, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht verdauen. Also knappst es die Energie vom Immunsystem ab.
Ja, spannend.
Über dann
ja.
Hormonkaskaden, Cortisol und Co. Und wenn dann das Gehirn mal wieder Ruhe bekommt, sagt, ey, da ist mal entspannt, Urlaub, dann werden die Leute krank. Und das ist halt spannend. Manche machen das 40 Jahre jedes Jahr. Ne? Die ballern durch den Job, werden dann krank, im Urlaub. Und dann kommt ein großer Urlaub, das nennt man dann Rente. Also, insofern wir das irgendwann erleben. Und man hat das festgestellt, je mehr Verantwortung du im Job hast, desto höher ist dein Risiko, dass du nach der Rente verstirbst. Weil dein Körper dann quasi so viel Energie braucht, das abgewrackte Haus wieder aufzubauen. Der sagt, okay, er hilft eigentlich nur noch selbst neu bauen, also reißen wir die ganze Hütte ab und dann gehen die in Exitus, was natürlich blöd ist.
Ja, also und vor allen Dingen ist Cortisol ja auch so eine Spirale. Also Cortisol hat ja auch eine Wirkung in unserem Gehirn. Also es wirkt tatsächlich auch neurotoxisch. Also wir schädigen unsere, also bestimmte Gehirnstrukturen, zum Beispiel den Hippocampus, und der ist eigentlich dafür da, um alles, was wir so erleben und als vielleicht emotional erstmal gefährlich, stressvoll bewerten, da ist der Hippocampus und der präfrontale Kortex quasi dafür da, um das wieder zu senken, dieses Gefühl, zu sagen, alles gut. Wir bewerten das jetzt mal ganz neutral, weil ich habe es jetzt eingeordnet in weniger schlimm und so weiter. Also das ist so eine neutralisierende Instanz, und die wird nachweislich geschädigt durch Cortisol. Das heißt, wir begeben uns eigentlich dann in so eine Spirale. Also das Element, was neutralisiert, wird geschädigt. Demzufolge werden die Reize, die reinkommen, weniger neutralisiert, und es geht immer weiter in diese Stressspirale rein.
Also Stress lässt mich alles noch intensiver, schlimmer quasi.
Ja.
Spannend. Müsste mal schauen, ob es dafür evolutionsmedizinisch einen Grund gibt, warum das der Körper macht. Also entweder ist es ein Schutzmechanismus, dass er sagt, okay, ich bin in Gefahr, also bleibe ich in Gefahr, um das Überleben zu schützen, und baue damit Hirnstrukturen ab. Oder es wäre vielleicht sogar eine Idee, dass das Gehirn genau die Struktur abbaut, um Energie zur Verfügung zu stellen, dass das quasi über die Gluconeogenese quasi umgebaut wird und dann in das Stresssystem einfließt. Das müsste man mal glatt nachchecken, ob es da schon Untersuchungen zu gibt. Es muss ja auch einen Grund haben, warum genau die Struktur abbaut und nicht das Gleichgewichtsorgan oder das Gehör.
Stimmt, das ist sehr, sehr interessant. Aber generell ist es ja eigentlich so, dass wenn Cortisol ausgeschüttet wird, dass wir es abbauen sollen. Das ist ja eigentlich der Hintergrund dieses Hormons. Wir sollen also erstmal, also was macht es? Es erhöht unseren Blutdruck, es macht unsere Muskeln schön, also erhöht den Tonus, und was wir eigentlich machen sollen, ist fighten. Und was wir machen, ist, wir sitzen vorm PC. Ja.
Statt fighten, freezen wir. Wir frieren auf dem Sofa ein oder sitzen auf der Couch oder essen, sitzen vorm Bildschirm. Bewegung ist immer noch die beste Antwort auf Stress. Körperliche Betüchtigung.
Ja, total. Aber genauso die Ernährung auch, ne? Also das bekannt, ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst von von diesem Bienenvolk, wo die Bienenkönigin quasi eine andere Ernährung hat als die ganzen Arbeiterbienen. Also die Arbeiterbienen bekommen ganz normale Pollen, glaube ich, war das. Pollen und Honigkost zu essen, und die Bienenkönigin ist die einzige, die dieses
Gelee Royal,
Gerät von den Arbeiterbienen. Und sie ist halt auch die einzige, die dann zu dieser wahnsinnig
großen Biene heranwächst.
Genau. Und das zeigt so ein bestes Beispiel dafür, was Ernährung eigentlich macht, ne? Also wie viel Einfluss wir da auch nochmal haben auf unseren Körper.
Ja, definitiv. Also wir haben jetzt gerade viele Facetten angeschnitten, die Gesundheit präventiv positiv beeinflusst, wenn es um das Thema Krankheit geht. Um den Arzt zu meiden, wenn man so möchte. Ich glaube, die Zuhörer haben jetzt wirklich einige Facetten an die Hand bekommen, was sie für ihre Gesundheit präventiv oder wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, vielleicht sich einen Therapeut oder einen Arzt suchen, der sich etwas mehr Zeit nimmt und ein paar Fragen stellt. Oder andersrum, sich im Vorfeld Gedanken macht, was kann ich mir denn für Fragen selber stellen, und gehe dann zum Arzt. Dann habe ich ganz andere Antworten parat. Wäre das eine Möglichkeit, was der Zuhörer eventuell tun könnte?
Also ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass ein Coaching wirklich helfen könnte. Mhm. Also mit einem Coaching kann man unglaublich viel erreichen und da reicht teilweise wirklich auch ein oder zwei Sessions sozusagen, um richtig was in Gang zu kriegen. Und eigentlich helfen einem persönlich alle W-Fragen, also offene Fragen. Diese, wie geht's mir? Warum? Mhm. Also warum ist vielleicht manchmal gar nicht so gut, ne? Weil wenn wir warum versuchen, uns zu beantworten, dann finden wir ein Argument dafür, warum es legitim ist, sich so und so zu fühlen, sozusagen. Also da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man das Problem dann nicht stabilisiert, sozusagen. Mhm. Aber also alle offenen Fragen, die einem einfallen, kann man sich einfach mal stellen, ja.
Ja. Hast du vielleicht drei Fragen, die der Zuhörer direkt sich beantworten darf im Nachgang des Gesprächs?
Also genau, also ich würde tatsächlich diese Frage, magst du es, mein Körper zu sein? Mhm. Nee. Dann
ist ja keine offene Frage. Kann ich ja ja und nein sagen.
Ja, stimmt, hast du recht.
Aber man kann die ja weiterführen.
Wann würdest
geht's dir denn?
Oder wann würdest du es mögen, mein Körper zu sein? Mhm. So. Und wofür möchtest du benutzt werden, zum Beispiel? Mhm. Also benutzt, ne? Also, du weißt,
ich weiß, was du meinst, ja. Genau.
Und vielleicht, was würde ich heute tun, wenn ich alles tun dürfte, was ich möchte? Vielleicht ist das auch
eine Frage. Das ist eine schöne Frage. Weil da darf man sich die ganzen Säulen und Brücken und Mauern, die man sich im Leben aufgestellt hat, mal abreißen und sagen, ja. Es ist alles möglich. Wir leben in der Zeit, ja, kann ich nach Honolulu mit dem Fahrrad fahren. Naja, wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber es würde gehen.
Ja, ja, und es ist, ich finde, es schafft einfach auch wieder so ein bisschen so ein Bewusstsein zu raus aus dem System. Ne? Also wir sind so fest in diesem System eingegliedert und wir dürfen auch mal wieder ein bisschen raustreten und das Leben für uns nutzen.
Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, dass wir auch raustreten dürfen.
Ja.
Wenn jetzt der Zuhörer sagt, ja, ich möchte gecoacht werden, wo finden Sie dich denn? Wie können Sie denn nicht auf dich aufmerksam werden oder zu dir in Kontakt treten?
Genau, also ich habe so ein bisschen mit Instagram angefangen. Ich habe unter Anne.wunderlich findet man mich da. Eine Webseite kommt tatsächlich erst im Sommer 2020. Und es gibt noch die Plattform Life Coachery und da bin ich noch gelistet als Coach. Genau, und so bin ich eigentlich ganz gut erreichbar.
Sehr gut, also ich verlinke das natürlich dann in den Shownotes, dass du das dann zuschalten kannst bzw. anklicken kannst und dir da dein Bild machen kannst. Und ich würde mich freuen, nutz die Chance, weil sprechenden Menschen kann man helfen. Mhm. Und es ist keinem geholfen, wenn man dann, ja, erst wartet, bis die Kacke am Dampfen ist und dann nur noch Notfallprogramme ablaufen lässt.
Sehr schön, cool.
In dem Sinne, ich bedanke mich für das schöne Podcast-Gespräch mit dir. Vielleicht sehen wir uns auch mal in Berlin, wenn ich vor Ort bin.
Super gerne.
Und für die Zuhörer, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hast was für deine Gesundheit mitnehmen können. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Danke dir. Ciao.
Tschüss.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gern den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.